Ja, das ist spannend. Der Kapitalmarkt interpretiert die aktuellen Nachrichten so, wie es gerade passt.
Aus dem Kaffeesatz, der Podcast von AL&E Consulting. Aktuelle Kapitalmarkt- und Wirtschaftsfragen verständlich erklärt mit Scholt Janosch.
Deswegen ist es für Anleger kurzfristig sehr schwierig, in allen Bereichen und in allen Phasen perfekt die Märkte zu navigieren. Und natürlich aus diesem Blickwinkel ist es auch deutlich sinnvoller, tatsächlich mittel- und langfristig angelegt zu bleiben. Meine Lieblingsgrafik, die ich immer wieder in die Hand nehme, ist eine Auswertung zu den Ergebnissen des weltweiten Aktienindexes oder Standard & Poor's Indexes, zusammengestellt von der Deutschen Bank. Und hier sind zwei Zeiträume dargestellt, von 1900 bis 2018, also in Summe 119 Jahre. Und 1980 bis 2018, das sind dann 39, fast 40 Jahre. Und die Frage, die hier gestellt wurde, ist, welche Anlagekategorien sind nach Inflation in dieser Zeit, welche Anlagekategorien haben die besten Performance gebracht, wo hat man sein Vermögen am besten inflationsabgesichert anlegen können? Und hier sind miteinander Rohstoffe, Gold, Geldmarkt im Dollarraum, Staatsanleihen global, Wohnimmobilien global und Aktien global verglichen worden. Und wenn wir das anschauen, dann ist es interessant, weil sowohl in der Langzeitperiode 120 Jahre als auch in der kurzfristigen Periode 40 Jahre kurzfristig, wobei das relativ ist, natürlich Aktien global am stabilsten waren mit durchschnittlich 5 bis 6,5% nach Inflation. Das heißt, wenn wir die jeweilige Inflation dazu nehmen, dann wären es, wenn das durchschnittlich ungefähr bei 3, 3,5% ist, wären die Ergebnisse netto ungefähr 8 bis 10% gewesen. Das ist ganz logisch, weil unser Wirtschaftssystem insgesamt mit den Aktien natürlich darauf ausgerichtet ist, zu wachsen, weil eine andere Möglichkeit eigentlich gar nicht besteht. Nach den Aktien ist inflationsbereinigt die globale Wohnimmobilie am stabilsten gewesen, in etwa mit 2,5% über Inflation. Und danach kamen erst die Anleihen, die Staatsanleihen mit durchschnittlich 2% über Inflation. Natürlich in unterschiedlichen Phasen, wenn wir jetzt die Phase 1980 bis 2018 anschauen, diese 40 Jahre in dieser Zeit sind die Kapitalmarktzinsen gefallen und damit sind Anleihen ein bisschen besser gewesen, wenn wir die jetzige Ausgangslage nehmen und sagen, okay, wie schaut es für die Zukunft aus? Dann wird es schwieriger, weil bei steigenden Zinsen Anleihenkurse fallen und somit werden die Zinsen, die ich aus Anleihen bekommen kann, durch Kursverluste ausradiert. Es sei denn, man schaut über die Anleihenlaufzeit nicht hin und behält die Anleihe bis zum Schluss, kassiert die Zinsen und dann kann man sich einreden, dass die Anleihe keine Kursverluste gemacht hat. Warum habe ich heute damit begonnen, dass die Kapitalanlagemärkte die Nachrichten so interpretieren, wie sie es gerade eben wollen? Naja, begonnen hat die Geschichte vor 2, 3 Wochen, als Netflix mit seinen Zahlen rausgekommen ist und damals eine Meldung dabei war, dass die Nutzerzahlen deutlich gesunken sind und in den nächsten Quartalen weiterhin sinkende Nutzerzahlen von Netflix erwartet werden. Und daraufhin hat die Netflix-Aktie brutal reagiert, ist von einem Tag auf den anderen, das war konkret am 19. April, ich habe das Gefühl, das ist schon Wochen her und eigentlich ist es letzte Woche gewesen oder vorletzte. Am 19. April ist dann die Aktie gleich abgestürzt. Wenn man das anschaut, hat somit die Aktie innerhalb kürzester Zeit 40% Minus hingelegt. Und alle alle Unternehmen, die im ähnlichen Segment, nicht jetzt nur Streaming, sondern ähnlich gestrickt aufgebaut waren wie Netflix, die sind alle abgestraft worden und sind gefallen, obwohl sie noch gar keine Zahlen gemeldet haben. Und jetzt in dieser Woche sind die Tech-Unternehmen dran, melden die Zahlen. Und wenn so viel negative Stimmung eingepreist ist, dann ist es so, dass ja, die Nachrichten, die dann rauskommen, gar nicht gut sein müssen. Die müssen auch nicht top sein. Es genügt, wenn sie nur deutlich weniger schlecht sind als erwartet. Dann gehen die Kurse schon nach oben. So ähnlich war es auch gestern, als Facebook mit den Zahlen rausgekommen ist. Die waren nicht überwältigend, die waren auch nicht großartig, aber waren nicht so schlimm wie angekündigt. Und Kaching geht die Aktie des Unternehmens gleich um 18% an einem Tag nach oben. Und das ist ganz wichtig als Anleger, weil, so wie ich das in den letzten Wochen gesagt habe, der Kapitalmarkt widerspiegelt nicht aktuelle Tatsachen, nicht aktuelle Fakten, sondern preist Nachrichten ein, die rauskommen. Nächste Woche ist ja die Sitzung der amerikanischen Notenbank und endlich wieder eine Sitzung, damit man danach sieht, welche Schritte die Fed setzt. Wenn genau das kommt, was erwartet wird, der Chefnotenbanker Jay Powell hat 0,5% Dollarzinssteigerung angekündigt. Wenn das kommt oder vielleicht sogar 0,7% Steigerung, dann ist das nichts Überraschendes. Das ist in den Kursen schon drinnen, ist eingepreist. Viel wichtiger wird sein, was er sagt. Wie sind die Aussichten nach vorne? Aktuell ist wiederum ein bisschen Druck rausgenommen worden und die Notenbank müsste nicht so radikal reagieren. Warum? Die Rohstoffpreise sind zurückgekommen. Inflationspeak scheint erreicht zu sein. Das heißt, monatlich steigt die Inflation nicht mehr mit der Dynamik weiter, wie wir es vorhin gesehen haben. Was aber dafür spricht, dass die Zinsen nach oben gehoben werden, ist auf jeden Fall das Verbrauchervertrauen und wie die Verbraucher sich benehmen. In den vergangenen Tagen haben auch die großen Kreditkartenunternehmen Zahlen gemeldet, Visa, Mastercard. Und beide haben klar aufgezeigt, dass die Konsumenten, die Verbraucher sich nicht zurücknehmen. Das heißt, im aktuellen inflationären Umfeld, obwohl ihnen durch Fixkosten in vielen Bereichen mehr Geld aus der Tasche gezogen wird, sind sie im Konsumverhalten nicht zurückhaltender. Das kann natürlich dazu führen, dass die privaten Haushalte sich sehr stark verschulden, aber speziell im amerikanischen Markt und damit auswirkend natürlich auch auf Westeuropa, sind die Konsumenten ganz wichtig. Die machen 60% des Ergebnisses aus. Und im Moment ist es sichtbar, dass obwohl die Inflation höher ist, obwohl angedeutet ist, dass die Zinsen nach oben steigen werden, die Konsumenten sich nicht zurücknehmen. Und das ist mit ein Grund dafür, dass die Notenbanker ganz sicher die Zinsen heben können. Es ist ja noch eine andere Frage reingekommen, jetzt gerade in den letzten Tagen, weil wir die Meldung gelesen haben, dass Zentralafrika dass Zentralafrika Bitcoin als Zahlungsmittel, als offizielles Zahlungsmittel akzeptiert, ähnlich wie Venezuela, wo Bitcoin auch als Zahlungsmittel akzeptiert wurde, ist die Frage gekommen, ob jetzt damit endgültig, wenn mehr Staaten Bitcoin als Zahlungsmittel akzeptieren, ob damit endgültig jetzt die Zeit beginnt, dass Bitcoin als offizielle Währung weltweit akzeptiert wird. Und ob möglicherweise nicht Bitcoin, sondern Ethereum die Leitwährung sein wird. Und da muss ich immer wieder dazu sagen, dass nach aktueller Auffassungslage und wie derzeit die Kryptowelt beurteilt wird, die Kryptothematik und die Blockchain-Thematik weiterhin ein durchaus interessantes Projekt ist, um damit unterschiedliche Aufgabenstellungen und Herausforderungen lösen zu können. Aber die aktuell bekannten Lösungen, die aktuell bekannten Coins und Kryptos sind allesamt nicht geeignet, um als Währung definiert zu werden. Man darf nicht vergessen, eine Währung hat eine ganz wichtige, also mehrere Funktionen, aber eine ganz wesentliche Funktion einer Währung ist die Stabilität. Das bedeutet, ich muss als Anleger in der Lage sein, ich muss mich darauf verlassen können, dass diese Währung so stabil ist, dass wenn ich heute Werte aus Immobilien, aus Aktien, aus Fiat, also aus Geld, in diese Währung wechsle, dass ich das dann, wann auch immer ich will, wieder zurückbekomme, ohne dass sich werttechnisch etwas verändert hat. Das, was wir in den letzten Jahren gesehen haben, dass eine sehr enge Community, sehr enge Gruppe, die auf Bitcoin sich eingeschossen haben und eine bestimmte Dynamik aufgebaut haben, dass die die Bitcoin-Kurse nach oben gekauft haben und jetzt pendelt es zwischen, sagen wir, 35.000 und 36.000 Dollar und 40.000 Dollar. Das ist noch ein zu enger Markt und diese Gruppe kann nicht garantieren, dass zum Beispiel Bitcoin bei einem bestimmten Wert stabil gehalten wird. Und eine Wertsteigerung nach oben ist keine Stabilität. Das ist ein Glücksritt, das ist eine Spekulation und sehr viele, die da reingegangen sind, sind ja nicht reingegangen, um jetzt Werte in dieser Anlageklasse, ich nenne es bewusst nicht Währung, in dieser Anlageklasse zu parken. Die sind nicht reingegangen, um mit plus minus null dann wieder auszusteigen, sondern die sind reingegangen in der Hoffnung, dass das deutlich stärker steigen wird. Und diese Erwartungshaltung, dass es stärker steigt, führt genau zu diesem Problem, dass es zu volatil ist. Und man muss sich auch die Frage stellen, warum sollten heute Machtzentren, Machtgruppen um Dollar, um Yen, um Euro, um Schweizer Franken, um chinesischen Yen herum, warum sollten sie diese Einflussbereiche aufgeben, aus der Hand geben, um dann einer dezentralen Produktlösung alles zu übergeben? Es gibt keinen Grund dafür und man würde damit auch tatsächlich Einfluss und Macht aus der Hand geben. Und was ganz wichtig ist, die Funktion der Staaten und der Aufsichtsbehörden ist auch, diese heutigen Währungen zu stabilisieren, dass sich darauf die Menschen verlassen können, dass in einer bestimmten Bandbreite, in einer Range, die Währung sich stabil hält. Man braucht ja nur anschauen, wie groß die Verunsicherung ist in der Türkei. Oder nehmen wir einzelne osteuropäische Länder, wo die Währungen abwerten, wo es dem Staat nicht gelingt, die Stabilität einer Währung dementsprechend zu halten. Da sind die Menschen verunsichert, flüchten aus der Währung, Werte werden rausgezogen, das schwächt die Währung noch mehr. Und somit sind die heutigen Kryptos, und zum Glück ist es so, dass sehr viele, die sich mit dieser Thematik bewegen, beschäftigen, bewusst nicht mehr und immer weniger Bitcoin als Währung bezeichnen, sondern das, was es ist, ein Coin, eine Blockchain-Lösung eines Problems, aber keine Währung. Und deswegen muss man klar auch dazu sagen, wenn jetzt Länder wie Afrika, Zentralafrika oder Venezuela, was auch immer einführen, die kämpfen zuerst einmal damit, dass sie in sich instabil sind, dass es sehr viel Misstrauen gibt, dass es Korruption gibt und sie sind bemüht, wie auch immer, irgendwie mehr Vertrauen vielleicht reinzubringen, oder es ist nur Marketing. Und deswegen führen sie Bitcoin ein oder akzeptieren das. Im Endeffekt geht es im ersten Schritt aber nicht darum, dass die Menschen das haben wollen und dass sie davon profitieren, sondern es geht darum, dass diese Regierungen den Menschen das förmlich aufzwingen und sagen, du musst bestimmte Dinge in Bitcoin bezahlen, du kriegst eine Pension darin ausgezahlt, und die Menschen sind dann bemüht, diese Bitcoin sofort umzuwechseln, zu verkaufen, damit sie Dollars haben, weil das Leben spielt sich einfach daneben in einer anderen Währungswelt ab. Wenn wir heute wetten müssten, womit wir in 10 Jahren bezahlen werden, in Bitcoin oder in Ethereum oder eher doch in digitalen, auf Blockchain aufgebauten Dollars, Euros, Yens, Schweizer Franken, dann würde ich auf die heutigen bekannten Währungen eher setzen. Und das heißt nicht, dass ich jetzt pessimistisch, negativ oder sonst wie bin gegenüber den Kryptolösungen, sondern ich lasse sie dort, wo sie sind. Ein Teil der sogenannten Web3-Welt, einer Weiterentwicklung der Webtechnologie. Blockchain ist eine ganz wichtige Basis, auch Richtung Metaverse. Ja, das sind solche Projekte, aber keine Währungslösungen. Und das wird eher die große Herausforderung aus meiner Sicht sein für die Menschen, zu verstehen, in welcher Dimension und in welcher Geschwindigkeit diese technischen Entwicklungen weitergehen, weil die meisten fallen hier auf irgendwelche betrügerischen Geschichten deswegen herein, weil sie selber mental gar nicht verstehen und umsetzen können, wie schnell die technische Entwicklung geht. Nehmen wir nur her, Web 1, vor 20, 25 Jahren war die erste Lösung mit dem Internet, und es gibt heute immer noch Firmen, die sind noch nicht einmal mit dem Internet angefreundet, haben noch keine Homepage, sind im Internet nicht präsent. Internet war mal dieser erste Schritt, um überhaupt mal in die Auslage zu gehen und über einen Browser seinen Nutzen, seinen Wert in die Auslage zu geben. Web 2, das sind schon die Social Medias, die Facebooks und LinkedIn und Twitter dieser Welt. Dort geht es ja darum, und das ist interessant, wenn man gestern dem Zuckerberg zuhört, er spricht bei den Facebook-Kunden gar nicht mehr von Kunden, sondern er spricht heute deutlich stärker von Usern, die ja gratis diese Facebook-Oberfläche nutzen. Und in Wahrheit, wenn wir nachdenken, ist jeder User eigentlich ein Produkt. Das heißt, Facebook hat in Summe ja ein paar Millionen Produkte, weil jeder nutzt die Oberfläche anders, jeder klickt was anderes an, jeder shared was anderes, jeder schickt andere Dinge weiter. Und genau diese Bewegung in dieser Facebook-Oberfläche ergibt ein individuelles Kundenprofil, und diese Daten, diese Bewegungen werden dann weiterverkauft an Unternehmen. Was machen die mit diesen Daten? Naja, aufgrund der Datenbewegungen kreieren sie Produkte, die, oh Wunder, dann über Social Media den Usern präsentiert werden, die dann überrascht sind, wie sehr zufälligerweise passend die Produkte auf die eigenen Bedürfnisse maßgeschneidert sind. Das heißt, Facebook hat heute auf der einen Seite sehr viele Produkte, und die Menschen, man muss nachdenken, verkaufen ihre Produkte, sie kreieren neue Produkte in dieser Welt, und die Daten zu den Bewegungen werden dann von Facebook an seine Kunden tatsächlich verkauft, und die Kunden von Facebook sind die Unternehmen, die Firmen, die einerseits Inserate schalten und dafür bezahlen, und damit steuern sie oder liefern sie Gründe, dass überhaupt die User in Interaktion gehen. Und auf der anderen Seite bezahlen die Unternehmen auch dafür, dass sie die Datenbewegungen von Facebook bekommen. Und jetzt kommt Web 3, das geht schon in die nächste Phase hinein, eine Kopplung zwischen Metaverse, virtuelle Realität und diese ganzen Datenmengen. Nur haben jetzt die User die Möglichkeit, gerade über Blockchain, nicht mehr nur Kreationen zusammenzustellen, sondern auch das zu besitzen. Und das ist das Schwierige. Das wird in der nächsten Zeit sehr schwierig für die Menschen zu verstehen und das zuzuordnen, dass hier plötzlich Dinge entstehen, die dann über Blockchain tokenisiert werden können, die in der realen Welt gar nicht existieren. Also man kann zum Beispiel Gedankengänge oder Überlegungen genauso tokenisieren, in eine Formel packen, und wenn man diese Formel dann über Blockchain programmiert, dann gehört das demjenigen, der das erfunden hat. Und wenn das weltweit irgendwo im Netz von jemandem verwendet wird, dann wird automatisch über die Blockchain eine dementsprechende Prämie abgerechnet. Und das ist die große Herausforderung in nächster Zeit, was kommen wird. Und ich glaube, dass gerade auch Kryptos und gerade auch die Blockchain hier in der Web3-Welt noch eine wichtige Rolle spielen wird. Wir sehen es heute noch gar nicht wirklich, wohin die Reise geht. Wir vergleichen sehr viel noch mit der alten Welt. Gerade in der Finanzindustrie ist sehr viel noch auf Web 1 und Web 2 bestenfalls aufgebaut. Der Regulator rennt hinterher. Auch selbst Zuckerberg ist verzweifelt auf der Suche und stellt die Frage, schafft er überhaupt Facebook aus der Web-2-Welt in eine Web-3-Welt zu führen, um dann überhaupt lebensfähig zu sein. Er investiert sehr viel. Gerade gestern hat man wieder gehört, die Investitionskosten in die Metaverse-Welt sind sehr, sehr hoch. Keine Ahnung, ob sich das jemals wieder rechnet, ob das, was dann wieder zurückkommt, mit der alten Welt überhaupt vergleichbar ist. Und somit bleibt dem normalen Anleger eines über, vorsichtig sein bei allen tollen Versprechen und vor allem bei Geschäftsmodellen, die man selber nicht versteht. Da kann man immer wieder nur den Warren Buffett zitieren, der ganz klar sagt, investiere niemals in Geschäftsmodelle, in Themenbereiche, in Industriesparten, die du nicht verstehst, weil man dann nur in eine Falle tappen kann. Ich hoffe, dass diese Ausführungen, ich bin da jetzt ein bisschen in die Sackgasse gegangen mit der ganzen Metaverse-Welt, gerade gekoppelt mit der Krypto-Thematik. Ich hoffe, dass trotzdem meine Überlegungen vor dem Wochenende ein paar interessante Gedanken aufwerfen konnten. Wünsche allen Erholung und Entspannung über die nächsten 2 Tage. Möglichst wenig Fake News und irgendwelche tollen Nachrichten. Man kann ja auch in der Sommerzeit oder nach der Fastenzeit trotzdem Nachrichten und Internet fasten über sein Wochenende. Und wir hören uns wieder nächste Woche beim nächsten Podcast aus dem Kaffeesatz.
Das war Aus dem Kaffeesatz, der Podcast von AL&E Consulting zu aktuellen Kapitalmarkt- und Wirtschaftsfragen. Verständlich erklärt mit Scholt Janosch. Aktuelle Fragen, Rückmeldungen und Anmeldungen zum nächsten Kapitalmarkt-Talk findet ihr auf unserer Homepage www.aleconsulting.at.